Diese Grafiken haben wir im Bericht aus Berlin-Archiv gefunden. Die sind keine 4 Jahre alt. Die SPD war auf 25% gerutscht und die Reaktion in der Partei: kurzes Aufjaulen und dann Durchhalteparolen. Schlimmer kann's ja nicht kommen. Guten Abend zum Bericht aus Berlin. Schlimmer kann's ja nicht kommen. Das ist auch 2019 das Motto in der SPD und es hält ziemlich genau bis zur nächsten Umfrage. Die kommt diese Woche aus Bayern, wo die stolze SPD stolze 6% erreicht. Steht SPD also jetzt für 6%-Desaster? Ist natürlich einfach, Witzchen drüber zu machen. Für die Partei selber wäre es ein guter Moment, um in Panik zu verfallen. Aber die SPD gibt sich gelassen. Dabei kann sie Mehrheiten gewinnen, sogar absolute Mehrheiten in Rathäusern und Kreistagen. Und Oberbürgermeister stellt sie auch eine Menge. Bloß haben diese Frauen und Männer in der Parteispitze nichts zu melden. Ist das vielleicht das Problem? Moritz Rödle.
Rot und erfolgreich. In Fürth passt das tatsächlich zusammen. Oberbürgermeister Thomas Jung ist auf der Spielwarenmesse in Nürnberg in seinem Element. Immer dabei sein Wirtschaftsreferent Müller. Bei den heimischen Firmen kommt das an.
Ich glaube, er hat auch die gesamte Mittelstand in Fürth hinter sich, weil in Kombination mit der Müller, die hier eine ganz tolle auch Wirtschaftspolitik macht. Und es funktioniert nur zusammen auch. Ne?
Oft seien es die kleinen Probleme, die gelöst werden müssten, sagt Jung. Wichtig sei es, sich als Partner und nicht als Gegner zu sehen. Der Fürther OB hat damit Erfolg. Er regiert im Stadtrat mit absoluter SPD-Mehrheit, verkörpert Wirtschaftskompetenz, die in seinen Augen auch der Bundes-SPD guttun könnte.
Weil man den sozialen Themen zu viel Bedeutung beigemessen hat im Vergleich zu der Wirtschaft. Die Wirtschaft läuft zwar im Augenblick fast von automatisch, aber es nähern sich ja die Zeichen, dass das nicht immer so sein wird. Und da werden die Menschen nur Parteien wählen, die die Wirtschaftspolitik auch in den Vordergrund rücken.
Marpingen im Saarland. In der 10.000 Einwohnergemeinde ist Volker Weber seit knapp 3 Jahren Bürgermeister. Damals war er mit 31 sogar der Jüngste im ganzen Land. Geschätzt wird er in der Gemeinde vor allem, weil er seine Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und sie einbindet.
Wie soll das sein? Wie können wir das machen? Und dann werden die guten Ideen umgesetzt. Und das kann man übertragen. Zuhören.
Den Wählerinnen und Wählern zuhören. Auf Bundesebene wohl gerade keine Stärke der SPD. Die mögliche Lösung? Mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Parteivorstand der Sozialdemokraten.
Ich würde behaupten, dass wir als hauptamtliche Bürgermeister schon auch manche Problemlage anders sehen oder auch begreifen, weil die Bürgerinnen und Bürger uns das vortragen, als das vielleicht ein Funktionär tut, der dann halt auch viele Zeit in Berlin oder auch im Landtag irgendwo anders verbringen muss.
Eine dieser Problemlagen? Die gefühlte Sicherheit. Im Saarland ist im Mai Kommunalwahl. Die SPD in Marpingen will dabei ihre Mehrheit im Gemeinderat verteidigen. Weber sagt, die SPD habe in den vergangenen Jahren zu wenig wahrgenommen, wie sehr das Thema innere Sicherheit die Menschen bewegt habe.
Das mag zwar vielleicht emotionsgesteuert gewesen sein, auch subjektiv gewesen sein, die Frage zu stellen, ob jetzt zum Beispiel gewisse Dinge, ob die Sicherheit in Deutschland weiterhin gewährleistet ist. Aber ich glaube, es gibt wichtige Punkte, die man ansprechen sollte.
Da sind sich Weber und der Fürther OB Jung einig. Zurück in Franken. Fürth ist die Heimatstadt des CDU-Altkanzlers Ludwig Erhard. Wohlstand für alle hat er proklamiert. Das sei eigentlich klassisch sozialdemokratisch, meint Jung.
Das bedeutet eine Wirtschaftspolitik, die die Unternehmen, die anständige Löhne bezahlen, die hier in Deutschland Wertschöpfung leisten, auch fördert und vor Kritik in Schutz nimmt und unterstützt.
Der CDU ihre Wirtschaftskompetenz und Tradition streitig machen. Vielleicht ist es für die SPD tatsächlich an der Zeit, ganz neu zu denken.
Ideen gibt's also. Warum will die hier in Berlin keiner hören? Das fragen wir die Ministerpräsidentin und stellvertretende Parteivorsitzende. Guten Abend, Malu Dreyer in Trier.
Einen schönen guten Abend, Herr Köhler. Ich grüße Sie.
Frau Dreyer, warum haben es Ideen von Oberbürgermeistern und Kommunalpolitikern der SPD im Parteivorstand so schwer?
Na, zunächst will ich mal sagen, wir sind ja sehr stolz darauf, denn wir haben rund 40.000 hauptamtliche Bürgermeister, Landräte und so weiter und ganz viele Ehrenamtliche. Und die spielen natürlich eine ganz große Rolle für uns in der SPD. Sie sind Teil unserer SPD. Und wenn Sie jetzt mal ins Kabinett schauen, Franziska Giffey, Olaf Scholz oder auch ich selbst als Ministerpräsidentin und stellvertretende Vize, wir alle sind auch ehemalige Kommunale. Das heißt, natürlich hat jeder Kommunalpolitiker bei uns auch die große Chance, auch natürlich immer gehört zu werden.
Warum schaffen es die Ideen dann nicht in den Parteivorstand und in die Regierung?
Ich würde nicht sagen, dass die Ideen es nicht schaffen in die Regierung, ganz und gar nicht. Wir sind immer auch sehr, sehr erfolgreich, was Wirtschaftspolitik betrifft. Zurzeit stellen wir nicht den Bundeswirtschaftsminister, aber wir hatten auch erfolgreiche Wirtschaftsminister. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, dann ist doch ein Profil der SPD gerade erfolgreiche Wirtschaftspolitik immer zusammenzusehen mit sozialer Gerechtigkeit. Das beide gehört bei uns zusammen. Das unterscheidet uns auch in ganz großem Maße von der CDU.
Einer, der Wirtschaftspolitik gemacht hat, einer der letzten Erfolgreichen in der SPD, war Altkanzler Gerd Schröder. Der hat in einem Interview diese Woche gesagt, mehr oder weniger unverhohlen, Andrea Nahles kann es nicht. Kann sie es nicht?
Naja, ich habe noch nie als Mensch die Theorie vertreten, dass es etwas nutzt oder die Dinge nach vorne bringt, indem man die Schuld anderen zuweist. Natürlich kann sie es, und ich finde auch, wenn man es gut meint mit der SPD, sollte man an einem Strang ziehen und gemeinsam daran arbeiten, dass wir nach vorne kommen. Und heute ist für mich nicht der Tag von Gerd Schröder und seinen Unterstellungen. Heute ist für mich beispielsweise der Tag der Grundrente und von Hubertus Heil. Ein Projekt, was wir schon lange, lange als SPD wirklich nach vorne bringen wollten, nämlich das Menschen, und das ist doch SPD pur, die 35 Jahre oder länger gearbeitet haben, sich einbringen in unsere Gesellschaft.
Im Aber Grunde das ist ein Projekt, das die CDU Ihnen gleich um die Ohren haut und sagt, da steht viel zu viel drin, was über den Koalitionsvertrag hinausgeht.
Dennoch sage ich, das ist pure SPD-Politik, dass wir sagen, Menschen, die so lange arbeiten, dass sie am Ende dann auch eine Rente haben müssen, die über der Grundsicherung ist. Nur dann sind wir auch fair und gehen wirklich auch angemessen und respektvoll mit Menschen und der Arbeit um. Dass die CDU das im Moment jetzt etwas anders beurteilt als wir, was im Koalitionsvertrag steht oder nicht, das wird man auf der Regierungsebene miteinander aushandeln. Für mich ist aber klar, Rente und Grundrente hat nichts damit zu tun mit einer zusätzlichen Bedürftigkeitsregelung oder Prüfung, sondern damit, was Menschen geleistet haben ihr Leben lang. Und ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung sieht es genauso wie wir, dass wenn jemand so lange arbeitet, er am Ende mehr haben muss als die Grundsicherung. Und das ist nicht nur verteilen, sondern das ist einfach Gerechtigkeit. Und für die SPD heißt wirtschaftlicher Erfolg immer auch soziale Gerechtigkeit. Beides gehört zusammen. Wir blicken auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die einen Großteil des Wohlstandes in unserem Land eben mit erwirtschaften.
Die Mehrheit der Bevölkerung haben Sie aber trotzdem nicht hinter sich. Jetzt gibt es nächste Woche eine Klausurtagung des SPD-Parteivorstandes. Was ist denn das große neue Projekt, das alles ändert und die SPD wieder in die Erfolgszone bringt?
Wir brauchen nicht das große neue Projekt, sondern wir brauchen Klarheit in Themen, wo wir im Moment noch nicht ganz klar sind. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass in den letzten Monaten ganz wesentliche Projekte auf den Weg gebracht worden sind, die ursozialdemokratisch sind und ein Teil dessen ist, was wir auch mit der Erneuerung verbinden. Ich sage dazu, dass wir Familien stärken beispielsweise, dass wir die Parität wieder eingeführt haben, dass wir die Grundrente einführen. Das alles ist Sozialdemokratie.
Ja, das danken wir ja auch gerade 6% der bayerischen Wähler, wenn man den Umfragen glauben darf.
Und wir werden auf der Klausur deshalb dort Klarheit schaffen, wo wir in der Vergangenheit es vielleicht nicht hatten, nämlich was bedeutet für uns eigentlich Sozialstaatspolitik, das heißt, was kommt nach dem berühmten Hartz IV. Es bedeutet aber auch, was bedeutet das Zusammenhang von Umwelt, Ökologie und Arbeitsplätze. Und da finde ich doch, Herr Kör, wenn ich das noch sagen darf, die Kohlekommission und das, was wir da geschafft haben, mit starker Handschrift der Sozialdemokraten, nämlich der jungen Bevölkerung sagen zu dürfen, 2038 wird dieses Land, Industrieland, nicht mehr von Kernenergie und Kohleenergie abhängen, und gleichzeitig achten wir darauf, dass Arbeitnehmer eine Zukunft haben in den betroffenen Regionen. Das ist SPD pur und genau daran werden wir weiterarbeiten. Ich bin mir sicher und zuversichtlich, dass das auch irgendwann in den Köpfen und den Herzen der Bevölkerung ankommt, dass das SPD ist und dass sie unverzichtbar ist.
Malu Dreyer, schönen Dank nach Trier.
Ich danke Ihnen.
Der erste Monat im neuen Jahr ist Geschichte und viele gute Vorsätze fürs neue Jahr. Auch das Rauchen aufzugeben ist der Klassiker, das Scheitern genauso. Ähnlich vergeblich, wie viele Raucher sich die Zigarette verbieten wollen, will die Politik die Werbung für Zigaretten verbieten. Seit Jahren immer neue Anläufe, seit Jahren klappt's nicht. Deutschland ist inzwischen das einzige Land in der EU, in dem im Kino und auf Plakaten noch Tabak angepriesen werden darf. Vor allem, weil Lobbygruppen und einzelne Unionspolitiker sich dafür stark machen. Warum eigentlich? Julia Kritjan.
Also sie haben gerade Spaß.
Mein Lieblingsbild ist das, wo der Eisvogel drauf zu sehen ist, weil der Eisvogel mein Lieblingstier ist. Und da ist auch noch eine E-Zigarette, die cool aussieht.
Das erinnert mich an meine Klassenfahrt, weil wir da alle auch so in der Gemeinschaft beim Lagerfeuer gesessen haben.
Werbung, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Seit 2005 schreibt eine Konvention der Weltgesundheitsorganisation WHO ein umfassendes Tabakwerbeverbot vor, innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren. Deutschland ratifiziert den völkerrechtlich bindenden Vertrag, setzt aber nur Teile um.
Deutschland ist das einzige Land in Europa, wo es noch kein Tabakaußenwerbeverbot gibt. Und es ist auch kein Zufall. Die Tabakindustrie hat sich das teuer erkauft mit Sponsoring bei Parteitagen, mit Parteispenden in 6-stelliger Höhe an alle großen Volksparteien.
Geld scheint kein Problem. Jährlich investiert die Zigarettenlobby fast 90 Millionen Euro in Plakate, Kinospots und Anzeigen. Für die Werbewirtschaft ist die Tabakindustrie nach eigenen Angaben der wichtigste Kunde.
Aber die Werbung setzt keine Motivation bei Kindern, mit dem Rauchen zu beginnen.
Das widerspricht unseren Erkenntnissen auf jeden Fall. Denn wir konnten ja zeigen, dass zusätzlich Jugendliche, die viel Werbung gesehen haben, mit dem Rauchen beginnen.
Die Forscher des Kieler Instituts haben tausende Schüler über Jahre begleitet. Fazit: In dem Alter verdoppelt Werbung das Risiko zu rauchen. Seit langem kämpfen daher Ärzte, Verbraucherschützer und Kinderorganisationen für ein umfassendes Werbeverbot. Erst diese Woche übergaben sie tausende Unterschriften an Marlene Mortler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Bisher aber scheiterte noch jeder neue Anlauf an Mortlers eigenen Parteifreunden in der Union.
Verbietet man dann morgen die Werbung für Tabak? Verbietet man übermorgen die Werbung für Wein oder Bier? Und dann nächste Woche die Werbung für Zucker?
Heißt es noch Freitag. Doch übers Wochenende kommt Bewegung in die Debatte. Die Fraktionsspitze will nun die WHO-Regeln von 2005 vollständig umsetzen.
Es fehlen noch Regelungen im Bereich von Außenwerbung, von Kino, wie auch zum Beispiel, was die kostenlose Abgabe von Tabakprodukten angeht. Und darauf haben wir uns eben jetzt verständigt.
Noch ist das nur eine vage Absichtserklärung. Kritiker sagen schon jetzt, Werbung für den wachsenden Markt der E-Zigaretten bliebe damit erlaubt. Doch die Union will kein Total-Werbeverbot. Schließlich geht es auch um die Interessen der Kommunen. Vielerorts baut längst die Werbeindustrie die Bushäuschen und darf im Gegenzug deren Wände vermarkten. Meist wird die Stadt sogar am Umsatz beteiligt. Doch das Geschäftsmodell funktioniert auch ohne Suchtmittel. Beispiel Bergisch Gladbach. Auf kommunalen Flächen ist Zigaretten- oder Alkoholreklame seit Jahren verboten. Dafür verzichtet die Kommune auf 5-stellige Einkünfte im Jahr.
Das ist immer ein finanzieller Einschnitt, wenn man auf starke Werbepartner verzichtet. Aber nachhaltig ist, glaube ich, schon der Weg, wie wir ihn gewählt haben.
Ein Beispiel, das nun Schule machen könnte. Werbefiguren werden wohl immer Spaß haben, in Zukunft aber womöglich nicht mehr im Namen der Tabaklobby.
Die Union schwenkt also um, die Fraktion scheint das Aus für Tabakwerbung vorzubereiten. Christian Lindner ist bei uns, der FDP-Vorsitzende. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Lindner, kommt Ihnen damit jetzt der letzte Verbündete abhanden, der die Möglichkeit zur Tabakwerbung noch erhalten will?
Ach, wissen Sie, das ist eigentlich gar nicht so sehr mein Thema. Ich glaube, wir haben andere wichtigere Fragen als Tabakwerbeverbot. Wir werden uns ansehen, was die Union da vorschlägt, ob das tatsächlich Sinn macht. Generell wundere ich mich aber über unser Land. Dieselfahrverbot, Tempolimit, Verbot des Bleigießens, Silvester. Wo ist eigentlich noch das Vertrauen in die mündigen Bürgerinnen und Bürger? Was ist das nächste? Denkverbot.
Dazu kommen wir gleich noch ganz kurz eine Frage. Aber noch, wenn es denn jetzt so käme, dann würde die Werbung für E-Zigaretten aber erlaubt bleiben. Also tatsächlich doch nicht alles verboten.
Also ich stelle in Frage, was diese Verbote tatsächlich bringen. Wenn man andere Länder sieht, etwa Australien, da ist die Zahl der Raucher nicht zurückgegangen. In Deutschland aber ist die Zahl jugendlicher Raucher stark zurückgegangen. Das Einzige, was passiert ist, wenn die Tabakproduzenten nicht mehr werben, dann steigen deren Gewinne und die Marktanteile bleiben gleich. Wer das will, kann das ja im Bundestag debattieren. Wie gesagt, für mich hat das keine so große Priorität, dieses Thema in diesen Zeiten.
Sie haben die anderen Verbote angesprochen. Tabakwerbung ist tatsächlich nicht das einzige Tempolimit. Es geht unter anderem auch um Fahrverbote, Stickstoffwerte. Sie haben dazu in dieser Woche gesagt, die Autoindustrie solle enthauptet werden. Ist das der Ton, den Sie im politischen Diskurs wollen?
Ja, ich finde, das ist eine präzise Beschreibung für diesen Kulturkampf, den wir ums Auto gegenwärtig erleben. Es geht doch nicht um Luftqualität in den Großstädten, es geht doch nicht um Klimaschutz, sondern es geht doch gegen ganz grundsätzlich die individuelle Mobilität und es geht darum, eine Schlüsselindustrie zu kriminalisieren. Und ich will daran erinnern, wir haben Millionen Pendlerinnen und Pendler, die auf das Auto angewiesen sind. Wir haben Hunderttausende Arbeitsplätze in dieser Schlüsselindustrie. Und da werden auch Milliarden an Steuern jedes Jahr gezahlt. Und da kann man schon von Fairness sprechen und auch von Verhältnismäßigkeit, wenn es beispielsweise um Fahrverbote geht oder um das Verbot bestimmter Technologien.
Wenn wir gerade bei Verboten sind, diese Woche hat noch ein anderes Verbot eine Rolle gespielt, das Kooperationsverbot. Ja. Bund und Länder streiten sich darum, unter welchen Bedingungen Geld für digitale Infrastruktur, eventuell auch Personal an die Länder gehen soll. Wie kommen wir aus diesem Streit raus?
Es muss einen Kompromiss zwischen Bund und Ländern geben. Ich halte es für erforderlich, dass wir zwischen den 16 Ländern und dem Bund wieder kooperieren können, dass der Bund auch Qualitätsfragen stellen darf, dass er auch die Bildung mitfinanzieren kann. Sonst werden wir nicht in die Weltspitze in der Bildung zurückkehren. Aber ich habe Verständnis, ich war selber ja viele Jahre Landespolitiker, ich habe Verständnis dafür, wenn die Länder bei den Finanzierungsbedingungen noch Bedenken haben. In der Tat gibt es da sehr hohe Anforderungen an die Länderhaushalte aus dem Bundeshaushalt heraus. Und wir zumindest als Freie Demokraten wären bereit, den Ländern in der Frage entgegenzukommen, wenn die Länder ihrerseits akzeptieren, dass der Bund zukünftig eben auch bestimmte Qualitätsvorgaben geben kann.
Eine Frage noch zu einem anderen Thema. Der Bundesarbeitsminister präsentierte heute seine Ideen zum Thema Grundrente. Wer 35 Jahre lang gearbeitet hat und eingezahlt hat, soll deutlich mehr als die Grundsicherung bekommen. Das kostet auch deutlich mehr. Ein mittlerer einstelliger Milliardenbetrag pro Jahr aus Steuermitteln, sagt Hubertus Heil und findet das gerecht. Finden Sie auch?
Das ist ein Wahlkampfmanöver der SPD. In diesem Jahr wollen die sich damit profilieren. Ich rufe mal in Erinnerung, die Rente, die heute ausgezahlt wird, muss auch von jemandem geleistet werden. Sprich, was hat das für eine Auswirkung auf die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler beziehungsweise auf die Steuerzahler? Ich bin auch im Zweifel, ob das gerecht ist. Denn schauen Sie, wir haben ein Prinzip, da macht sich die Rentenhöhe fest an Dauer der Einzahlung und Höhe der Einzahlung. Und diese mathematische Formel, die will Hubertus Heil jetzt in Frage stellen. Das führt zu neuen Ungerechtigkeiten, weil dann wird sich irgendwann einer fragen, wenn ich 35 Jahre eingezahlt habe und relativ mehr eingezahlt habe, wieso bekommt der andere einen Steuerzuschuss? Das ist dann auch nicht gerecht. Ich empfehle uns, dass wir an der klaren mathematischen Rentenformel festhalten. Jahre der Einzahlung mal Höhe gleich Rente. Und bei den Menschen, die bedürftig sind, da können wir über die Grundsicherung nachdenken, wie wir das noch besser steuern. Aber das ist dann eine Aufgabe des Sozialstaats. Beim Rentensystem muss gelten, die Lebensleistung, die sich finanziell auszahlt, das macht am Ende einen Unterschied. Da geht es nicht um Bedürftigkeit, das ist dann Sozialstaat.
Christian Lindner, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und das war der Bericht aus Berlin. Schönen Sonntagabend. Tschüss.